Morgen, der Klaus hat ja, lieben Dank für den Werbeblock, hat ja da schon mal uns noch mal so ein bisschen mit reingenommen in das Thema der Predigtreihe. Das ist ja schon so ein bisschen eine ganze Weile her. Ja, wahrscheinlich weiß kein Mensch mehr, was in dieser Predigt vor rund 8 Wochen da gepredigt wurde. Ich sag's euch, es war schön. Es war schön, weil das war so eine Predigt, wo man da so seine Feuerzeuge anzünden konnte und in so einem, ist das toll, mit Jesus-Vibe so unterwegs sein konnte. Es ging darum, dass Jesus uns alle erwählt. Es ist ja an sich schon eine ganz grandiose Botschaft. Dann ging es darum, dass Jesus in unseren Herzen wohnen will. Und wer das kennt, dass man sein Herz öffnen kann für Menschen, der weiß auch, wie schön auch das ist, Jesus damit hineinzunehmen in sein Herz. Und dann ging es um dieses dritte E der Nachfolge. Es ging um dieses Einwohnen. Es ging darum, dass Jesus in unseren Herzen wohnt und dass Jesus uns entschuldet. Und jeder, der schon Dreck am Stecken hat und der an seinem Dreck, den er am Stecken hat, irgendwie leidet, der kennt auch dieses Gefühl, wie schön auch das ist, wenn Jesus das wegnimmt und wenn er uns entschuldet und wenn er sagt, du Schwamm drüber. Und dann ging es um das vierte E, um die Erwiderung. Es ging darum, dass wir nicht zu allem Ja und Amen sagen müssen, dass das natürlich Best Case ist. Wir haben das an dem Zachäus gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass das Problem des reichen Jünglings, das haben wir so ein bisschen gegenübergestellt, eben nicht das war, dass er nicht Ja und Amen sagen konnte, sondern dass er überhaupt nichts gesagt hat. Und wir haben aufgeschlüsselt und aufgedröselt, dass es eigentlich nur darum geht, weil Jesus uns erwählt, weil Jesus in uns wohnen will, ihm da was zu erwidern. Und wenn es auch nur ein Zähneknirschen ist oder wenn es auch nur ein Fragezeichen ist. Und die Grundaussage, die wir immer wieder hören werden über die ganze Predigtreihe hinweg, ist das, was wie Bonhoeffer Nachfolge definiert, dass Nachfolge eigentlich nichts anderes ist als Umfang und Inhalt einer Beziehung zu Jesus Christus. Und darum diese Feuerzeuge und darum dieses, ach, ist das aber schön mit diesem Jesus. Und heute haben wir den zweiten Baustein, nämlich der der Eigenverantwortlichkeit. Und das klingt ja schon so ein bisschen sperrig irgendwie. Weil Eigenverantwortlichkeit, das klingt ja schon so ein bisschen nach Arbeit, nach, da muss man selbst Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich den Klaus auch noch gebeten, diesen komischen Text zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr alle zugehört habt. Ihr sitzt nämlich sehr entspannt da irgendwie. Also das ist ja so ein bisschen komischer Text mit diesem bemüht euch und strengt euch an, in den Himmel zu kommen. Das hat ja mit Feuerzeug und mit Kuschel-Jesus wenig zu tun. Und ich finde diesen Text, der bleibt einem ja so ein bisschen im Hals stecken, denn dass da drin steht, ihr habt zwar mit mir gegessen und getrunken, aber ob ich euch im Himmel sehe, ist eine andere Frage. Das ist ja irgendwie plötzlich so ein komischer Jesus, oder? Also dass da einerseits dieses, alle sind erwählt sind, aber dass Jesus auf der anderen Seite dann solche Texte, solche Sätze von sich gibt, ist ja ein bisschen merkwürdig. Aber die Texte sind viel zu häufig in der Bibel, als dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt halt mal so passiert, das ist ihm so rausgerutscht, das hat er wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Es sind offensichtlich, ist dieser Punkt der Eigenverantwortlichkeit ein sehr zentraler. Und von daher kommen wir nicht drum rum, uns diese Texte anzugucken und diese Texte mit in den Punkt der Nachfolge mit einzubauen. Und ich möchte ihn, ich habe ihn extra an die zweite Stelle gestellt, das kam recht spontan, weil ich gemerkt habe, es ist ein Teil unserer Erwiderung, diese Eigenverantwortlichkeit. Und so möchte ich mit euch heute eben mir das anschauen, und werde mit euch zusammen gucken, was wir da draus machen. Ihr habt jetzt gerne den Predigttext, den ich mit euch zusammen lesen möchte. Der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, das 14. Kapitel. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Also er merkt auch da dieses unglaublich scharfe, dieser ganz kompromisslose Text. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder, jetzt kommt Jesus mit einem anderen Beispiel, oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich vorher mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Und dann kommt er mit einem neuen Aspekt. Salz ist gut zum Würzen. Aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Es eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Vielmehr wird es weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Also auch hier haben wir so einen sehr kompromisslosen Text, der eigentlich wenig Luft lässt für eine nette Auslegung. Als ich mich vorbereitet hatte, kam mein Mann rein und fragte, ach, was machst du? Sag ich, ich halte eine Predigt, da darfst du niemals kommen. Das ist ganz furchtbar, weil es eben so extrem ist. Aber es wird schön, ich sag's euch. Es ist ganz extrem. Es ist dieses Jesus first, dieses wer mich nicht mehr liebt als alle anderen, das erinnert doch nochmal sehr daran, wie Jesus diesem reichen Jüngling begegnet ist, dem er ja eben auch sagte, wenn du nicht alles verkaufst, wenn du nicht alles loslässt, dann bist du es gar nicht wert, mein Nachfolger zu sein und dann kannst du eigentlich gleich einpacken. Also auch hier wieder diese große Schärfe. Ich möchte mit euch den Text angucken und ich möchte von hinten beginnen. Ich möchte beginnen damit, dass ich unten die letzten beiden Begriffe gelb markiert habe. Ich möchte mit dem Zuhören und mit dem Begreifen beginnen und ich möchte bei euren Leben und bei meinem Leben beginnen. Also zunächst einmal müssen wir ja festhalten, wir mögen solche Texte nicht, die uns so ganz scharf uns die Suppe im wahrsten Sinn des Wortes versalzen wollen. Das, was wir wollen, und ich meine das weder sarkastisch, noch meine ich das negativ gefärbt, das, was wir wollen, und ich denke, so sind wir erschaffen, ist unser Leben nach unseren Ideen, nach unseren guten Wünschen zu gestalten. Wir möchten uns entfalten. Wir möchten das, was wir in uns haben, an guten Anlagen, an Ideen, das möchten wir zum Ausdruck bringen. Und das möchten wir auch für unsere Kinder. Wir möchten, dass sie sich anstrengen in der Schule, dass sie einen guten Abschluss machen, dass sie ihren Gaben entsprechend eine Ausbildung machen, was studieren und so weiter und so fort. Wir möchten ein gutes Leben. Wir wollen nicht gegängelt werden, wir möchten uns entfalten. Und ich denke, da liegt ganz viel Gutes drin. Aber wenn wir unsere Leben anschauen, da sehen wir auch quasi als Kehrseite dieser Medaille was ganz anderes. Wir sehen, dass wir oft genug mit unseren guten Vorhaben eben doch nicht dahin gelangen, wo wir denken, dass wir zwangsläufig hingelangen müssten mit all dem, was wir investieren. Wir sehen, dass unsere Kinder manchmal ganz andere Wege gehen. Und wir sehen, dass wir da auch einen Anteil, eine Verantwortung, eine Mitbeteiligung daran haben, dass bei dem einen oder anderen Wege entstehen, die wir so nicht geplant hatten. Wir sehen das in unseren Ehen. Wir sehen, dass wir das ja eigentlich nicht böse meinen. Also wer von uns steht morgens auf und denkt, jetzt würge ich ihm als erstes mal eine rein. Aber schneller als wir uns versehen, stehen wir nebeneinander in der Küche und merken, irgendwie ist es zu eng hier für uns beide. Irgendwie will der eine was, was der andere nicht will. Und wir können ja weitergehen. Das erlebt ihr am Arbeitsplatz, das erlebt man selbst an der Bushaltestelle. Überall. Was ich damit sagen will, ist, dass all unser gut gemeintes und unser gut geplantes und auch unser gut gemachtes einfach oft nur Stückwerk ist. Und dass dieses Stückwerk immer wieder auf dieses Defizit trifft, auf diese Deckungslücke trifft. Ich durfte am Montagabend vergangene Woche einen Besuch auf der Intensivstation machen. Und es war ganz besonders, weil wir zuerst, mein Bruder und ich, vorne dran saßen, bis man da reingeholt wird. Und zunächst einmal wurde ein gerade verstorbener Mensch rausgefahren. Um kurz drauf einen Menschen reinzufahren, der, ich weiß, dass das arrogant ist, für mich in dem Moment so aussah, als wäre der lieber zu Hause gestorben, als jetzt in diese Schulmedizin und in diese Geräte- und Drahtemedizin reingeschippert zu werden. Ich weiß, dass es arrogant ist, das ist jetzt nur, war nur mein Eindruck. Und dann durften wir rein auf diese Intensivstation und die Person, die wir besucht haben, die lag da zusammen mit drei anderen Menschen in so einem großen Saal. Und irgendwie hat für mich diese Intensivstation war so gefühlt sehr nah an dieser Schnittstelle zwischen Leben und Tod. Man hatte so den Eindruck, dass die Menschen, die da liegen, sehr viel mitkriegen von diesem Übergang zu dieser anderen Wirklichkeit, zu dieser anderen Welt. Und das waren ganz unterschiedliche Menschen, die da lagen. Die eine Person lag einfach da, war wahrscheinlich ohnmächtig, hatte irgendwie gar nichts mitgekriegt. Diese andere Person war sehr wach und hatte sehr aufgeregte Augen und der Herzschlag ging ganz, ganz schnell und man hat gemerkt, diese Person ist auch wieder arrogant, weil das deute ich ja alles nur. Ich hatte so den Eindruck, diese Person hätte gern so eine Ansprache. Ich habe ihm dann einfach nur übergriffig alles Gute gewünscht und Gottes Segen. Das ist ja auch an sich schon übergriffig. Was ich sagen will ist, dass diese Situationen auf den Punkt gespiegelt sehr viel zeigen von dieser anderen Seite der Medaille, von diesem Leben, das zu Ende geht, von diesem Leben, das gar nichts mehr in der Hand hält. Von einem Leben, das hoch angefochten ist, nicht nur physisch, existenziell, sondern in seiner ganzen Bedürftigkeit, in seiner ganzen emotionalen Bedürftigkeit, in all seiner Angst, vielleicht auch in all seinen Fragen. Und mir war in dem Moment klar, das sind Wege so oder so, die wir alle vor uns haben, die wir vielleicht auch schon gegangen sind, die wir begleitet haben. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns gegen solche Texte innerlich so ein bisschen sperren. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir den Eindruck haben, dass Jesus uns da jetzt mal so ordentlich irgendwie unser Leben vermiesen will, mit so einem ganz extremistischen Jesus first. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor Augen uns halten, dass das, was wir uns wünschen und das, was wir wollen an Lebensentwicklung, an Lebensgestaltung, dass das alles sehr vorläufig ist. Sehr oberflächlich ist in dem Sinne, als dass wir alle ja nur einen Teil, einen ganz kleinen Ausschnittsteil des Lebens als Ganzes sehen. Das Leben so viel größer ist und dass wir so ganz vieles eben nicht überblicken. Und ich glaube, dass es das ist, warum Jesus hier unten das so aufführt, hört zu und begreift. Begreift, dass das, was ihr für gut und richtig haltet, dass es subjektiv ist und dass es vorläufig ist. Begreift und hört zu, dass das, was ihr für richtig haltet, vielleicht richtig ist und dennoch nur ein Ausschnitt aus eines viel größeren Ganzes ist. Und da hinein, in diesen Befund, in diese Vorläufigkeit, in dieses Stückwerk, in dieses Stück weit auch nur Oberfläche, da hinein spricht Jesus sein Jesus first, spricht Jesus sein, stellt mich an erste Stelle, stellt nicht eure Pläne an erste Stelle, stellt nicht euren Partner an erste Stelle, stellt nicht euren Beruf, eure Eltern oder was auch immer an erste Stelle, stellt mich an erste Stelle, da hinein spricht er das. Ich muss mit euch eine kurze Schleife machen. Ich muss mir nämlich unbedingt mit euch kurz anschauen, wie dieser Jesus zu verstehen ist, der da so sehr extremistisch reinspricht. Ich denke, es ist nämlich ein kategorischer Unterschied, ob da ein machtbesessener Autokrat da so seine Truppen hinter sich sammeln will, oder ob es Jesus ist, der diesen Machtanspruch an unser Leben erhebt. Wie kam denn Jesus auf die Welt und warum kam er denn eigentlich? Jesus kam eben nie als einer, der meinte, er müsste jetzt da mal so großartig sich in den Vordergrund spielen und als einer, der meinte, er müsste uns jetzt mal klein halten und uns mal sagen, wo es lang geht. Das war nie Jesu Ziel, das war nie Jesu Mission. Gottes Mission mit uns Menschen war von Anfang bis zu seiner Auferstehung und bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, war immer nur, dass er uns gelingendes Leben schenken will. Gottes Mission für unser Leben war immer nur das gewesen, dass er uns begegnen will und dass er uns und unser Leben so gestalten will, dass es gut wird, dass es heil wird, dass es körperlich heil wird, dass es seelisch heil wird, dass es geistlich heil wird. Nur das war seine Mission. Und darum müssen wir das voraussetzen, dass wenn Jesus das ansetzt als Maßgabe, mich mehr lieben, als ihr alles andere liebt, dass er das eben nicht sagt als ein machtbesessener Diktator, als ein egozentrischer Guru, sondern dass er das als jemand sagt, der damit einen guten Plan verfolgt. Und der gute Plan, jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Predigt, der gute Plan ist eben genau der zu sagen, da wo du deine Pläne, wo du merkst, deine Pläne gehen nicht auf, da wo du merkst, deine Pläne sind vorläufig, da wo du merkst, ich stolper gerade über all das, was ich eigentlich gut gemeint habe, gut gemacht habe und am Ende doch nichts in der Hand hatte und am Ende auf dieser Intensivstation des Lebens stehe und nichts mehr in der Hand habe, was hält. Da hinein komme ich, da hinein spricht Jesus, komme ich und ich bin derjenige, der das heil macht. Vielleicht nicht in einem materiellen Sinne, vielleicht nicht im materialistischen Sinne, aber in einem geistlichen Sinne. Wollen wir das hören? Wollen wir das begreifen? Ich glaube, dass Zachäus zutiefst verstanden hatte, worum es da geht. Ich glaube, dass er im Vergleich zum reichen Jüngling eine tiefe Ahnung genau davon hatte, dass dieses Jesus zuerst eine Qualität ins Leben bringt, die weit darüber hinausreicht, über all das, was wir für erstrebenswert halten. Ich glaube, dass der reiche Jüngling im Gegensatz dazu, dass er eine Vorstellung von Moral hatte. Wenn ihr euch erinnert, er hat ja zu Jesus gesagt, ich habe alle Gesetze gehalten. Und Jesus ist ja eingestiegen auf diese Ebene und hat gesagt, naja, eins fehlt dir noch. Ich glaube, dass das sehr zentral ist, dass wir diese Texte, auch die Schriftlesung, die ich den Klaus gebeten habe zu lesen, ich glaube, dass es sehr zentral ist, dass wir diese Texte nicht unter der Überschrift Moral lesen dürfen. Es geht nicht um richtig und falsch. Und auch wenn Jesus so wie in der Schriftlesung sagt, na, nicht jeder, der zu mir Herr sagt, in den Himmel, kommt in den Himmel, auch da geht es nicht darum, dass wir uns hier nichts zu Schulden lassen kommen dürfen und möglichst alles richtig machen sollen. Und auch hier in diesem liebt mich mehr und überschlagt die Kosten, da kommen wir ja noch hin, da geht es eben nicht darum, ja, nichts anbrennen zu lassen und ein perfektes Christsein zu leben. Darum geht es nicht. Da laufen wir haarscharf an dem Text vorbei. Es geht um eine Qualität in unserem Leben. Es geht um eine Ausrichtung in unserem Leben. Es geht darum, dass dieser Jesus mit seinem engen engen Angebot, dass wir uns quasi ganz eng an ihn verknüpfen und ihn an erste Stelle, dass wir aufs richtige Pferd setzen und all den Widrigkeiten unseres Lebens entsprechend begegnen können. Und das ist ja ein Paradox. Es ist ja ein Paradox, dass da, wo wir uns ganz arg binden an ihn, wo wir quasi all unsere Freiheit, die uns ja so wichtig ist, wo wir diese Freiheit lassen und uns an ihn binden, dass wir da umgekehrt frei werden. Das ist ein Paradox. Aber es ist genau das, was er uns schenken will durch diese enge Bindung an ihn. Wenn wir das begreifen, wenn wir eine Ahnung davon haben, dass Jesus uns mit solchen Texten herausfordern will, über unser Leben zu reflektieren, und wenn Jesus über diese Reflexion möchte, dass wir uns ganz auf ihn fokussieren, um wirklich gelingendes Leben zu erlangen, dann müssen wir zwangsläufig zu diesem nächsten Punkt kommen, die Kosten zu berechnen. Wie würde das denn aussehen, wenn wir die Kosten berechnen würden? Wie würde das denn aussehen, wenn wir dann durch diese enge Bindung an ihn gelingendes Leben erreichen würden? Was hätten wir denn tatsächlich davon? Würde das an unserem Leben etwas ändern? Würden wir die Intensivstation unseres Lebens umgehen können? Vordergründig sicherlich nicht. Aber in einem tiefen Sinne würde sich ganz viel ändern. Ich glaube, ich bin da ganz am Anfang des Weges. Ich glaube, dass das ein riesenlanger Weg ist. Aber ich bin zutiefst von überzeugt, je mehr wir es schaffen, uns und unsere Ideen zu lassen und uns alleine auf diesen Jesus zu konzentrieren, desto mehr können wir uns lassen. Desto mehr können wir gelassen werden, desto mehr können wir begreifen, dass all unsere Ideen, all unsere Vorstellungen von richtig und von falsch, all unsere Ideen von gelingendem Leben, dass wir all das lassen können. Und dass wir ein ganz neues Gespür dafür kriegen, in dem Jetzt zu leben, in den Dingen so zu leben, wie sie sind. Ich bin davon zutiefst überzeugt, je mehr wir es schaffen, von uns selbst loszulassen, desto mehr werden wir frei für all das, was kommt. Für all das, was vielleicht auch gar nicht geplant war, dass es kommt. Für all das, was wir uns nie gewünscht haben. Für all das, was es uns schwer macht. Aber ich glaube, wir werden offen. Und ich bin da zutiefst von überzeugt, dass durch dieses Offenwerden wir auch gelingendes Leben kriegen und wir offen werden für eine neue Qualität und für eine neue Freiheit und für eine ganz neue Weite in unserem Leben. Ich glaube, dass es das ist, was wir durch dieses Offenwerden, durch diese Hingabe an ihn kriegen. Und ich finde es ganz spannend, weil ich zutiefst schon überzeugt bin, dass dieses Salzwerden quasi synonym ist für dieses Gelassenwerden. Ich glaube, dass dieses Salzwerden synonym dafür ist, sich ganz auf Jesus zu konzentrieren und zu fokussieren. Ich glaube, dass das quasi sogar eine Folge, eine ganz automatische Folge davon ist. Ich bin zutiefst schon überzeugt, dass je mehr wir das schaffen, von uns selbst einen Schritt zurückzutreten und unseren Blick mehr zu fokussieren auf Jesus, dass es gar nicht anders geht, als dass er uns verwandelt und wir automatisch dieses Salz werden. Das ist das, was wir gewinnen können, wenn wir uns ganz auf ihn konzentrieren. Es geht also nicht um ein Kleinhalten, es geht nicht darum, uns irgendwie unter irgend so und muss, unter irgendwelche Gesetze zu drücken. Es geht um Gelingen. Jetzt aber zu den Kosten. Ich habe ein Buch gelesen, da schreibt der Autor, den ich sehr schätze, viele Christen träumen davon, etwas mehr von der Fülle zu erfahren, von der das Neue Testament redet, aber sie schaffen keinen Raum dafür. Was müsste sich in deinem Leben ändern, als dass da mehr Raum wäre, als dass dieser Jesus da mehr Raum einnehmen könnte? Ich glaube, es geht gar nicht so ganz darum, das große Rad zu drehen. Ich glaube, dass mit was Jesus an den reichen Jüngling herangetreten ist, zu sagen, verkauf alles, ich glaube, das gilt für die wenigsten von uns. Mag sein, dass Jesus das von euch erwartet, aber ich glaube, Kosten überschlagen ist tatsächlich sehr viel handgreiflicher und sehr viel konkreter. Wir feiern ja nachher das Abendmahl und vielleicht heißt Kosten überschlagen für dich ganz konkret, dass du dich vorher oder nachher bei irgendjemand entschuldigen musst. Vielleicht merkst du, dass du jemanden zu nahe getreten bist, vielleicht aus guter Absicht, und dennoch merkst du, dass da irgendwas zwischen euch steht. Kosten überschlagen kann bedeuten, dass du nach dem Abendmahl zu der Person hingehst und sagst, du, ich glaube, das war doof. Kosten überschlagen kann bedeuten, treu zu sein. Treu zu sein in dem, was ihr schon lange tut und wo ihr schon lange den Eindruck habt, irgendwie stinkt es mir. Irgendwie habe ich den Eindruck, es passt nicht mehr für mich. Kosten überschlagen kann bedeuten, dass du innerlich spürst, ich bleibe da dran. Ich bleibe da dran an meiner Aufgabe. Ich bleibe da dran an der Beziehung. Ich breche da nicht aus. Ich halte das Ganze durch. Kosten überschlagen kann bedeuten, dass du dir vornimmst, jeden Abend, bevor du dich an dein Handy hockst, 5 Minuten mit Jesus zu verbringen. Was sind schon 5 Minuten? Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das kann sich abends ganz schön nach einem hohen Preis anfühlen. Wir alle verlangen ja irgendwie so sehr nach Zerstreuung und nur noch so ein bisschen Tüdel-Tüdel. Aber das kann Kosten überschlagen bedeuten, dass Jesus zu dir sagt, nimm dir abends noch 5 Minuten für mich, stell dir einen Wecker, dass es dir nicht länger vorkommt, aber verbring 5 Minuten mit mir, denk über deinen Tag nach. Wir wollen uns gleich Zeit nehmen. Der Markus spielt uns dann ein Instrumentalstück und ihr habt alle Zettel ausliegen. Ich sage da gleich noch ein bisschen was dazu, zumal ihr ja mehrere Zettel da liegen habt. Also lasst es ein Momentchen liegen, ich leite das gleich an. Wir wollen uns nachher Zeit nehmen und während des Instrumentalstücks das einfach nochmal reflektieren. Was heißt das für mich? Wo fordert mich Jesus heraus, nochmal neu die Kosten zu überschlagen? Wo bin ich herausgefordert, mehr Platz zu schaffen, als dass dieser Jesus größer werden kann in meinem Leben? Nicht um mich kleiner zu machen, sondern um mich freier zu machen, um mich gelassener zu machen, um mir den Blick für Neues zu öffnen. Noch ein letzter Aspekt, den ich nur erwähnen möchte, auf den ich aber nicht eingehe. Wir haben ja hier diesen Aspekt von diesem Salz, das weggeworfen wird. Und das deckt sich von seiner Aussage damit, dass der Klaus lesen musste, dass ja nicht jeder in den Himmel kommt, sondern nur die, die sich anstrengen. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen ein Thema ist. Weil ich nicht darauf eingehen will, habe ich euch aber zu diesem Punkt, wer kommt denn eigentlich in den Himmel, wie ist es denn dann eigentlich, habe ich einen Text Martin Luthers ausgedruckt und jetzt dürft ihr die Zettel in die Hand nehmen. Das, was ich euch ausgedruckt habe, ist dieses gelb, dieses farblich hinterlegte Zettel. Hat jeder einen? Wir haben da noch viele mehr. Es soll nämlich jeder einen haben. Ich glaube, ich lasse das einfach mal noch schnell durch die Reihen. Wer braucht denn noch einen Zettel? Du brauchst noch einen. Da noch einen, ihr da hinten, ich lege es euch mal hier ein bisschen hin, dann dürft ihr euch hier bedienen. Braucht noch jemand was? Also wie auch immer, ich möchte auch nicht, dass ihr das jetzt, ihr müsst das jetzt gar nicht lesen. Also das ist einfach nur Martin Luther, der das ganz grandios und sehr pointiert ausführt, wer denn eigentlich in den Himmel kommt. Das ist nur für euch zum Mitnehmen, wenn euch das so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Wenn das eh nicht unter den Nägeln brennt, da braucht ihr den Text nicht. Was ihr jetzt aber macht, ist die Rückseite, die leere Seite zu benutzen. Ihr habt auch Stifte da. Darum geht's jetzt gleich in unserer Zeit, in der der Markus spielt, die Kost zu reflektieren, wo bin ich gemeint, wo spricht Jesus mich an, was ist der Punkt, an dem ich arbeiten soll, wo liegt meine Eigenverantwortlichkeit, wo muss ich in meinem Leben Platz räumen für diesen Jesus. Und danach machen wir mit einem gemeinsamen Lied weiter und gehen dann zum Abendmahl über.